Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Pazifistische Argumente und Positionen scheinen in Anbetracht der Kriege der Welt aus der Mode gekommen zu sein und nicht immer glaubwürdig. Es lässt sich nur noch schwer an ein Frieden schaffen ohne Waffen glauben, wenn man sich beispielsweise den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine anschaut. Und dennoch, auch die Diskussion darum findet sehr selten statt. Johannes Ludwig hat unter anderem internationale Beziehungen und internationale Sicherheitspolitik studiert und katholische Theologie. Seit 2022 arbeitet er als Referent für globale Vernetzung und Solidarität im Bistum Limburg. Sein kürzlich erschienenes Buch heißt Abschied vom Pazifismus, wie sich die Friedensbewegung neu erfinden kann, erschienen im Herder Verlag. Johannes Ludwig, ich grüße Sie hier in der politischen Lesart. Hallo.
Hallo, Frau Kupferberg.
Warum sprechen wir in Anbetracht der vielen Kriege heute so wenig vom Frieden?
Zunächst einmal hängt das natürlich mit der aktuellen weltpolitischen Situation zusammen, in der wir uns gegenwärtig befinden. Am prominentesten Öffentlichkeit hier in Deutschland ist natürlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, aber auch der israelische Verteidigungskrieg angesichts der Angriffe vom 7. Oktober. Aber ich glaube, es gibt auch eine tiefergehende Dimension, warum wir so wenig oder warum vielleicht teilweise wenig vom Frieden gesprochen wird. Und das ist einerseits, dass der Friede ein anspruchsvolles Konzept ist. Also über was sprechen wir überhaupt, wenn wir über den Frieden sprechen? Geht es um die Abwesenheit von Krieg, wie manche glauben machen wollen? Geht es um ein politisches Stabilitätskonzept oder geht es eben, und das ist die Perspektive, die ich einnehmen würde, um den Frieden, der auch die Dimension von Gerechtigkeit und Menschenwürde einbezieht? Und das ist hoch anspruchsvoll. Und das hängt zusammen mit einem zweiten Punkt, den ich gern erwähnen würde, und das ist eine Verunsicherung. Denn einerseits wird man wohl kaum Menschen absprechen können, den Frieden zu wollen, wenigstens den allermeisten. Und insofern ist man gut beraten, erst einmal gute Absichten auch zu unterstellen. Andererseits sehen wir auch in Bezug auf die gerade angesprochenen Konfliktsituationen, dass die Debatten stark emotional aufgeladen sind, dass die Menschen verunsichert sind. Wie kann ich mich äußern, ohne dass meine Äußerung als zynisch wahrgenommen wird oder ohne dass ich dem einen oder anderen Lager zugerechnet werde? Und ich glaube, auch diese Verunsicherung spielt mit hinein, warum relativ wenig vom Frieden vielleicht gesprochen wird.
Sie erinnern in Ihrem Buch unter anderem an Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, die zu Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine eine große Kontroverse ausgelöst haben mit ihrem Aufstand für Frieden. Eine Glaubwürdigkeitskrise nennen Sie das, was Sie in der derzeitigen Friedensbewegung beobachten. Worin genau besteht diese Krise? Ein bisschen was haben Sie gerade schon genannt, also das anspruchsvolle Konzept eines Friedens, worin das eigentlich bestehen kann und auch die Angst, schnell als zynisch gesehen zu werden oder unterkomplex, wenn man überhaupt das Wort Frieden in den Mund nimmt. Welche Krisen machen Sie sozusagen in der Glaubwürdigkeitsfrage aus?
Ich glaube, in der Vorbemerkung ist es wichtig zu sagen oder festzustellen, dass es nicht die eine Friedensbewegung gibt. Also die Friedensbewegung ist eigentlich eine Vielzahl von Friedensbewegungen. Und die Kritiken, die ich teilweise auch in meinem Buch äußere, beziehen sich immer auf Teile. Wenn man im Gespräch jetzt über Friedensbewegung spricht, dann entsteht vielleicht teilweise der Verdacht einer Generalisierung, aber darum geht es eben nicht, sondern es geht auch innerhalb der Friedensbewegung eine Differenzierung. Grundsätzlich kann man aber, wenn man über die Glaubwürdigkeitskrise der Friedensbewegung spricht, sagen, dass es einerseits eben die strukturelle Ebene ist. Also für viele Friedensbewegte war die Initialzündung für ihr friedenspolitisches Engagement der Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss in den 1980er Jahren. Das zeigt sich einerseits in den Slogans, die teilweise bis heute überdauern, andererseits aber auch tatsächlich in der personellen Zusammensetzung der Friedensbewegten. Also viele sind in die Jahre gekommen, viele sind um die 60, 70 Jahre alt. Man merkt, dass die strukturelle Krise einfach mit einem ausbleibenden Generationenwechsel zusammenhängt, der, meine ich, auch inhaltliche Gründe hat. Und diese inhaltlichen Gründe für die Glaubwürdigkeitskrise sind einerseits populistische Stimmen innerhalb der Friedensbewegung, und diesen Stimmen würde ich auch den von Ihnen erwähnten Aufstand für Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer zurechnen. Also die mangelnde Abgrenzung, aber auch die Bedienung von Narrativen wie Whataboutism oder der Rede von Silent Majorities, also dass angeblich die Mehrheit doch für einen sofortigen Frieden in diesem oder jenem Konflikt wäre, und eben die fatale Tendenz, dass solche Narrative dann in die Täter-Opfer-Umkehr münden, führen dazu, dass die Glaubwürdigkeit der Friedensbewegung massiv gelitten hat. Im Nachgang zum 7. Oktober kommt hinzu, dass teilweise auch antisemitische Tendenzen innerhalb der Friedensbewegung bestehen. Viele Stimmen grenzen sich auch ganz, ganz deutlich davon ab. Und dennoch ist der Fokus in der Öffentlichkeit oftmals auf genau diesen Stimmen. Und damit erweist sich die Friedensbewegung eben letztlich und ihrem Anliegen einen Bärendienst. Die Gefahr ist, dass eine Selbstviktimisierung zunehmend stattfindet, statt einer Auseinandersetzung mit den tatsächlich Leidtragenden im Konflikt. Also geht es darum, dass man mit seiner friedliebenden Stimme im inneröffentlichen Diskurs überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird? Oder geht es darum, nicht viel mehr Sichtbarkeit zu schaffen für die Menschen, die eigentlich von diesem Konflikt betroffen sind? Und da findet teilweise eine Realitätsverweigerung, so muss man es leider sagen.
Oder Stellvertreter- oder Alibi-Debatten, wie auch immer man das nennen möchte. Der Populismus im Übrigen, das ist ein Thema, was sich wirklich wie so ein roter Faden durch ihre Überlegungen zieht und die Abgrenzungen, die von ihm nötig wären. Sie konstatieren auch ganz klar, dass die Friedensbewegungen sich vielen Aspekten von Kriegsführung heutzutage nur unzureichend stellen. Was genau meinen Sie damit?
Damit meine ich in erster Linie in inhaltlicher Hinsicht, dass man anerkennen muss, und das geschieht aus meiner Sicht zu wenig, dass es schlicht und ergreifend friedensethische Dilemmata gibt, die nicht einfach aufzulösen sind in der einen oder anderen Richtung. Ich glaube, es wäre ehrlich und angemessen zu sagen, es gibt Dilemmata, aus denen wir nicht vorschnell rauskommen können und aus denen weder die Friedensbewegung noch die vermeintlichen Kriegstreiber, so ist die Polarisierung ja oft, für die weder die einen noch die anderen eben Patentrezepte liefern können. Zum Beispiel, einerseits kann man natürlich an den Formen ziviler Konfliktbearbeitung und an den guten Erfahrungen, die man damit gemacht hat, festhalten. Andererseits muss man aber auch die Notwendigkeit sehen, mit einem akuten Angriffskrieg eben umzugehen. Und das ist eines der Dilemmata, die im Diskurs oftmals nicht anerkannt werden. Und man sagt, man habe die ultimative Lösung für den ein oder anderen Konflikt. Und dabei wiederum schadet die mangelnde Differenziertheit am meisten den Leidtragenden. Ich glaube, man ist auch gut beraten, wenn man den Diskurs erst einmal abrüstet. Und es darf, und ich glaube, das ist auch ein zentraler Punkt, keine Verwechslung von Friedensethik und Friedenspolitik geben. Es gibt eine friedensethische Grundlage, darin besteht auch meistens Einigkeit, nämlich der absolute Schutz der Menschenwürde. Wie aber dieses Was dann umgesetzt werden kann, das ist das friedenspolitische Wie. Und da wird man leider nach den geopolitischen Konflikten und Angriffskriegen der letzten Jahre feststellen müssen, dass zivile Konfliktbearbeitung zwar wichtig ist, aber notfalls der Schutz der Menschenwürde nur durch Waffen gewährleistet werden kann.
Wir sind ja in einer Situation, in der wir mehr wissen als je zuvor, Kriege quasi in Echtzeit mitverfolgen können. Und gleichzeitig sind Desinformation und Manipulation ein ganz großes Problem. Macht das das Ringen um das, was Friedensbewegungen zu fordern haben könnten, leichter oder schwieriger?
Das ist ein zentraler Punkt, den Sie da ansprechen. Ich glaube, die Echtzeitinformation ist gleichzeitig Fluch und Segen. Einerseits steigt, wie Sie gerade gesagt haben, die Information über Kriegsgeschehen exponentiell an. Gleichzeitig steigt aber auch das Misstrauen gegenüber dieser Information. Dazu kommt in den Debatten, dass eine sehr, sehr starke Emotionalisierung stattfindet. Ich würde nicht sagen, dass Emotionalisierung und Sachlichkeit einander ausschließen. Und trotzdem besteht vielfach eine Sprachlosigkeit im Umgang mit genau dieser Emotionalisierung. Und die Problematik, glaube ich, der Information ist im Grundsatz richtige Daten, im jeweiligen Kontext aber zu Falschinformationen oder eben zu populistischen Narrativen führen können. Zum Beispiel kann ich natürlich über Kriegsverbrechen auf beiden Seiten sprechen oder ich kann natürlich den Kontext zum Angriff des 7. Oktober benennen. Wenn ich das aber auf Grundlage der an sich richtigen Daten dahingehend verwende, um dann tatsächlich auch diesen Angriff und das Massaker zu rechtfertigen, und das passiert leider sehr oft, dann verlasse ich den Raum eines Diskurses, der tatsächlich auch sachlich konstruktiv ist.
Welche Konzepte des Friedensschaffens sind heute möglicherweise aus unserem Fokus geraten, Johannes Ludwig?
Ich habe erwähnt, dass einerseits die Ehrlichkeit notwendig ist, dass es keine Patentrezepte gibt. Und zum Beispiel, wenn man die Slogans Frieden schaffen ohne Waffen oder Abrüstung jetzt hört, das sind natürlich Slogans, die gewachsen sind, historisch gewachsen sind, die verbunden sind mit der Geschichte der Friedensbewegung, und trotzdem suggerieren diese Slogans, dass es ein Patentrezept gibt. Ich glaube deswegen, dass ein Konzept, wenn man es so nennen will, tatsächlich das Plädoyer für Differenzierung, für die Anerkennung von Dilemmata und für die Perspektive der Betroffenen sein muss. Und dann, wenn man nochmal konkret überlegt, was könnten Konzepte sein, dann zeigt die Erfahrung, je konkreter die Konzepte sind, desto besser. Also jeder friedenswillige Mensch müsste eigentlich in seinem nächsten Umfeld erst einmal schauen, wo kann ich mich konkret für den Frieden einsetzen. Und es zeigt sich auch im politischen Diskurs, dass je konkreter die Forderungen sind und je konkreter auch die Adressatinnen und Adressaten benannt werden, desto erfolgreicher auch das friedenspolitische Engagement ist. Mhm. Also das zeigt beispielsweise die Kampagne, die sehr erfolgreiche Kampagne der Friedensbewegung zum Landminenverbot oder zum Streumunitionsverbot. Und da sieht man tatsächlich, dass durch gezieltes Lobbying, aber auch eine Mobilisierung der Öffentlichkeit Hand in Hand doch beträchtliche Erfolge erzielt werden
können. Um auch mal ein positives Beispiel zu nennen.
Genau.
Ich spreche mit Johannes Ludwig über sein Buch Abschied vom Pazifismus, wie sich die Friedensbewegung neu erfinden kann in der politischen Lesart. Jetzt haben wir eine von Kanzler Olaf Scholz deklarierte Zeitenwende zu verzeichnen. Was heißt das, Johannes Ludwig, für den Diskurs über Friedensbewegungen hierzulande?
Die Zeitenwende, die von Olaf Scholz propagiert wurde, hat für die Friedensbewegung sehr zentrale Auswirkungen tatsächlich. Wenn man die Berichterstattung anschaut, dann sieht man, dass doch die Friedensbewegung in den Fokus gerückt ist, leider aber auf nicht immer rühmliche Weise. Also zum Beispiel schläft die Friedensbewegung oder ist die Friedensbewegung hirntot. Das sind Slogans, die man hört in der Debatte, weil sie eben zeigt, dass einerseits wir in einer Zeit leben, in der die Stimme der Friedensbewegung wichtiger denn je ist, andererseits aber die Friedensbewegung offenbar in großen Teilen nicht imstande ist, adäquate Antworten auf die Konflikte eben zu geben. Und die Zeitenwende hängt auch damit zusammen, dass jeder und jede Bundesbürgerin oder jeder Mensch überhaupt eigentlich dazu herausgefordert ist, eigene Stellung zu beziehen in konkreten friedensethischen, aber auch politischen Fragen. Und das ist etwas, was die Friedensbewegung eben auch heute so notwendig macht.
Wir haben schon über jede Menge Dilemmata gesprochen, wenn es um Frieden geht und Friedensbewegung oder das Nachdenken über Konzepte des Friedens. Wie steht es denn um die eigene Wehrhaftigkeit und Kriegstüchtigkeit, die ja in den letzten Jahren und auch seit kurzem wieder in Deutschland im Gespräch ist? Erst kürzlich hat Verteidigungsminister Pistorius das Thema der Wehrpflicht in Deutschland wieder neu auf die Agenda gesetzt. Wie also verhält sich Wehrhaftigkeit zu Pazifismus? Schließen sich beide Dinge gegenseitig aus? Müssten wir nicht mehr von Friedenstüchtigkeit sprechen, von Kooperation, von Diplomatie?
Ich glaube, auch hier muss man unterscheiden und den Kontext ganz klar sehen. Natürlich schließen sich Kriegs- und Friedenstüchtigkeit aus meiner Sicht nicht kategorisch aus. Aber allein, dass wir über diese Begriffe sprechen, zeigt die Problematik der Polarisierung, die unter anderem auch durch die Wortwahl des Verteidigungsministers, die vielleicht gar nicht so notwendig gewesen wäre an der Stelle, verschärft wurde. Also es wäre naiv, die Wehrfähigkeit völlig zu vernachlässigen, aber genauso fatal ist es natürlich, die Chance auf Frieden überhaupt nicht mehr einzukalkulieren und darauf hinzuarbeiten. Es geht also darum, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Und der Pazifismus, das muss man auch sagen, war im Laufe seiner Geschichte vielfach eher eine Fremdbezeichnung, auch oft pejorativ verwendet, als eine Selbstzuschreibung. Also es gibt auch innerhalb der Friedensbewegung sehr, sehr viele differenzierte Stimmen, denen man, glaube ich, mehr Sichtbarkeit verschaffen sollte. Mhm. Also man kann die Kriegstüchtigkeit oder die Wehrhaftigkeit, Wehrfähigkeit ist aus meiner Sicht auch ein besseres Wort, um die Debatte weniger bedrohlich zu framen, nicht gegen die Friedenstüchtigkeit ausspielen. Man muss schlicht und ergreifend differenzieren, denn man wird auch unserem Verteidigungsminister nicht unterstellen können, dass er ein Kriegstreiber ist. Also ich glaube, auch er hat persönlich das Ziel, auf einen Frieden hinzuarbeiten, muss sich aber mit der Situation, wie sie sich eben nun darstellt, umgehen. Und da ist aus meiner Sicht das Hinarbeiten auf eine erhöhte Wehrfähigkeit auch ein richtiger Schritt.
Wenn wir schon bei den Differenzierungen sind, Johannes Ludwig, worin besteht der Unterschied zwischen Antikriegsbewegungen und Friedensbewegungen?
Eine Friedensbewegung ist weit mehr als eine Antikriegsbewegung. Und das ist auch eine der Gefahren, mit denen man im Diskurs konfrontiert wird. Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer, ich nehme dieses Beispiel erneut mit dem Aufstand für Frieden. Da ging es aus meiner Sicht um einen Antikriegsaufruf. Also Krieg als die bloße Abwesenheit des Friedens. Die Geschichte des Konzepts des Friedens zeigt aber, und das geht von der Entwicklung eines Ordnungskonzepts, das irgendwann auch wirtschaftliche Sicherheit und seit dem 20. Jahrhundert auch die Menschenwürde einbezieht, dass es da doch ein qualitatives Merkmal auch gibt. Es geht darum, mit anderen Worten, die Menschenwürde zu sichern und nicht den Frieden, um seiner selbst zu verfolgen. Denn der Friede dient letztlich den Menschen. Und ich glaube, deswegen ist man gut beraten, die Menschen und die Würde der Menschen als oberste Priorität zu sehen und erst dann zu überlegen, wie man auf einen menschenwürdigen Frieden hinarbeiten kann, der eben auch die Perspektiven der Gerechtigkeit und der Freiheit einbezieht.
Damit kommen wir ein wenig zu dem zurück, was Sie auch eingangs in unserem Gespräch gesagt haben. Und auch das Generationenproblem würde ich gerne nochmal ansprechen. Sie schreiben in Ihrem Buch über das Phänomen, dass sich eben wenige junge Menschen in Friedensbewegungen finden. Dabei sehen wir, dass junge Menschen für das Klima durchaus auf die Straße gehen. Was könnte also die Friedensbewegung von der Klimabewegung zum Beispiel lernen?
Als relativ junger Mensch mit 27 Jahren würde ich aus meiner eigenen Perspektive sagen, ich hatte vor allem nach der Ausweitung der russischen Invasion in die Ukraine das Bedürfnis, mich auch friedenspolitisch zu engagieren. Ich habe aber in der traditionellen Friedensbewegung nicht meinen Platz gefunden, weil ich das Gefühl hatte oder auch die Befürchtung hatte, vereinnahmt zu werden und eben durch schrille Stimmen, die es innerhalb der Friedensbewegung gibt, auch diskreditiert zu werden. Und letztlich ist, und ich glaube, das gilt für viele Menschen, insbesondere junge Menschen auch, dass das Gefühl der Selbstwirksamkeit an oberster Stelle steht. Also einerseits die konkrete friedensaktivistische Arbeit am Thema orientiert. Der Friede ist ein Thema, das viele junge Menschen umtreibt. Viele junge Menschen engagieren sich ja auch sehr stark, aber die tun das eben aktuell auf einer sehr praktischen Ebene, zum Beispiel Unterkunftsvermittlung oder auch die humanitäre Hilfe. Das sind Felder, in denen auch junge Menschen sehr, sehr aktiv sind. Von der Klimabewegung kann man aus meiner Sicht aber auch auf doppelte Weise lernen. Einerseits kann man von Last Generation lernen, dass friedenspolitische bzw. in dem Fall eben dann klimapolitischer Wandel nicht mit der Brechstange erzwungen werden kann, auch wenn die Dringlichkeit das eigentlich erfordern würde, sondern dass man eben in einem System, wie wir Gott sei Dank leben, um Mehrheiten kämpfen muss. Und andererseits können wir positiv von Fridays for Future lernen, dass Allianzen mit der Zivilgesellschaft unglaublich wichtig sind, um dem eigenen Anliegen Sichtbarkeit zu verschaffen. Und damit geht einher, dass man auch konkrete Schritte vorschlägt, wie denn diese Ziele operationalisiert werden können. Nicht umsonst ist Fridays for Future nicht nur die Massenmobilisierung gelungen auf der einen Seite, sondern andererseits war eigentlich einer der größten Erfolge aus meiner Sicht auch der Bundesverfassungsgerichtsentscheid, nachdem der Klimaschutz eben dann auch Verfassungsrang habe. Also man sieht, Mobilisierung ist das eine, aber konkrete Schritte, die damit einhergehen und eine konkrete Agenda, ist das andere. Und das ist ein Punkt, auf den die Friedensbewegung auf jeden Fall stärker achten sollte. Es geht also im Fazit um die Erhöhung des Gefühls der Selbstwirksamkeit auch bei jungen Leuten und nicht das permanente Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen, wie das zum Beispiel ist, wenn man eben aktuell mit dem Slogan Abrüstung jetzt oder Frieden schaffen ohne Waffen auftritt.
Und das ist auch sicherlich ein Kerngedanke, der auch in Bezug auf die Krise der Demokratien dieser Welt eine ganz wichtige Rolle spielt. Auch das war heute schon Thema in der Lesart. Frieden zu schaffen bedeutet Arbeit, bisweilen harte Arbeit, Arbeit an der Schärfung eigener Position, an der Versachlichung der Debatte und nicht zuletzt auch an sich selbst. Das schreiben Sie in Ihrem Buch, Johannes Ludwig. Ich danke Ihnen für das Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Abschied vom Pazifismus, wie sich die Friedensbewegung neu erfinden kann, ist im Herder Verlag erschienen, 208 Seiten, 24 €.